Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zenit-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zenit-Podcast. Heute mit zwei Gästen. Einer davon ist unser Chefredakteur Daniel Gerlach. Hallo Daniel.
Ja, hi Robert.
Und ich begrüße ganz herzlich Adnan Tabatabai vom Bonner Think Tank Kapu. Seit langen Jahren Zenit-Freund, auf der ganzen Welt immer unterwegs in Sachen Iran und ich glaube bei unseren Veranstaltungen von Zenit doch eigentlich immer am liebsten zu Gast. Warum? Auch das wird er uns neben vielen anderen interessanten Sachen in dieser Sendung erzählen. Hallo Adnan und ein frohes neues Jahr.
Herzlichen Dank, freut mich bei euch zu sein.
Nowruz Pirouz. Ich finde es ja ganz weltläufig, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Iraner ist und nicht unbedingt mit Iranern von morgens bis abends rumhängt, den Leuten ein frohes neues Jahr zu wünschen. Ich finde auch, dass es in letzter Zeit sieht man, dass es so urbaner und schicker geworden ist, das zu machen. Ne? Sich also zu verschiedensten Feiertagen anderer Kulturen ein frohes neues Jahr zu wünschen oder ein frohes Zuckerfest oder sonst was. Das zeigt doch irgendwie, dass sich unsere Gesellschaft etwas weltläufiger entwickelt.
Ja, in der Tat. Also man kriegt es auch bei während Ramadan mit. Also es ist nicht mehr nur einfach, gehört nicht einfach nur mehr zum guten Ton, auch mal irgendeinen Iftar mitzumachen, sondern es wird tatsächlich über das Fastenbrechen geredet, über die Kultur des Fastens und bei Nowruz auch. Und wir hatten ja dieses Jahr wirklich dann zum Frühlingsbeginn hier auch tolles Wetter. Und da passte es, sich irgendwie zu gratulieren gegenseitig.
Wobei ja solche Gratulationen auch nicht immer ganz unpolitisch sind. Ne? Also gerade wenn es um Iran geht, ich erinnere mich, letzte Woche war es oder war es vor zwei Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau, da bekamst du ja so einen recht vergifteten Twitter-Gruß geschickt von einem, der sagte, naja, frohes neues Jahr, aber es wäre ja ganz schön, wenn sich die Situation in Iran mal dahingehend entwickeln würde, dass sich die Leute auch mal freuen können über das neue Jahr. Das ist ja so ein bisschen so, als würde man jemandem zum 60. Geburtstag gratulieren und sagen, ey Alter, herzlichen Glückwunsch, gut, dass du bald nicht mehr da bist.
In der Tat hat es natürlich diese Note gehabt. Das gibt es häufig und das ist ja mit ein Problem in der Region, dass an gewissen Nationalfeiertagen oder an Anlässen, wo man eigentlich nicht politisch sein müsste, trotzdem wieder irgendein politischer Unterton in die Messages, transnationale Grüße werden gesendet mit gewissem Gift. Und das ist natürlich schädlich für das gesamte
Klima. Was ist denn da los? Ich meine, das ist ein bisschen merkwürdig. Dass sich die politische Debatte irgendwie polarisiert, ist ja eine Sache. Aber ich habe das Gefühl, unter den Experten sind ja auch die Messer gewetzt.
Das Problem ist wirklich, dass dieses vergiftete Klima sich richtig in die Geister auch gewöhnlicher Bürgerinnen und Bürger brennt. Also das wird letztlich übernommen. Es ist eigentlich ein Diskurs, der wirklich top-down verläuft, aber auch tatsächlich zunehmend übernommen wird in öffentlichen Diskussionen und eben auch von Experten, deren Anspruch es eigentlich sein müsste, über diesen Dingen zu stehen. Aber es scheint für alle gewissermaßen opportun zu sein, sich diesen Konfliktlinien komplett anzuschließen. Und das finde ich sehr bedauerlich. Also das Gift, was man zwischen Experten, ob es auf Twitter ist oder sonst wo, erlebt, ist eigentlich völlig unnötig, weil das können ja die Politiker machen und die anderen sollten ja eher versöhnlich sein.
Kannst du mal ein Beispiel geben, was dir aufgefallen ist auf Konferenzen, Tagungen, was anders war, was dir aufgefallen ist, was es so sonst früher nicht gab?
Also es ist zum Beispiel sehr, sehr auffallend, wie diese Katar-Krise dazu geführt hat, dass Experten, die sich mit dem Golfkooperationsrat und den sechs Staaten beschäftigen, jetzt wirklich in zwei Lager gefallen sind. Die einen vertreten die Standpunkte der Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain aus dem Golfkooperationsrat und die andere Seite nimmt Katar dann wieder in Schutz. Und es gibt wirklich diese Lager, wenn man sich Experten ansieht, ob es Europäer sind oder auch Leute, die aus der Region sind, da gibt es diese zwei Lager und da völlig unversöhnlich wird dann über diese Themen diskutiert. Und dann wird es in Erweiterung fällt da noch irgendwie Türkei mit rein, so ein bisschen Iran, ein bisschen Muslimbrüderschaft auf der Seite der Kataris und auf der Seite Saudi-Arabiens und der Emirate, dann irgendwie USA und dann auch noch ein bisschen Israel mal. Russland ist irgendwo dazwischen drin, ich weiß nicht, wie ihr Russland dabei erlebt, aber das hat sich seit 2017 deutlich abgezeichnet.
Gut, das ist natürlich auch ein Problem. Also ich weiß ja, du bist Politikwissenschaftler. Ich habe es ja nicht so mit der Politikwissenschaft, aber ich finde insbesondere englischsprachige Politikwissenschaftler, die für Thinktanks arbeiten in Amerika und in Großbritannien, die betrachten ja irgendwie, ist mein persönlicher Eindruck, dass Twitter-Follower die eigentliche Währung sind mittlerweile. Und Twitter ist ja wirklich so ein so ein Bolzplatz irgendwie für Erwachsene geworden. Und ich, also ich tweete zwar auch manchmal, aber ich beteilige mich eigentlich äußerst ungern an diesen Twitter-Battles. Und ich frage mich manchmal, ob das auch der Wissenschaft und dem Expertentum gut tut, eigentlich, dieses sich gegenseitig auf Twitter dissen.
Absolut. Und ich meine, das ist ja dann auch so die Frage, möchte man, und da hat jeder einzelne Twitter-User, jede Diskussion, die dort geführt wird, hat man ja gewissermaßen seinen eigenen Beitrag, ob man die Debatte weiter sich vergiften lässt. Und ich kann euch sagen, die Iran-Debatte wird so absurd zwischenzeitlich, die offenbar keine balancierten Standpunkte mehr verträgt. Wer balanciert redet, ist beschönigend automatisch. Mhm. Und das erlebe ich natürlich ganz intensiv mit, wenn es um Iran geht. Aber ich glaube eben, dass es auch bei Fragen der Katar-Krise, bei Fragen um Saudi-Arabien, Israel ähnlich verläuft. Und natürlich kann ich jetzt die arabischsprachigen, das kannst du dann, Daniel, lesen. Ich spreche leider kein Arabisch und kann das dementsprechend nicht verfolgen. Ich glaube, da ist nochmal eine ganz andere heftige Note drin. Bei persischsprachig, englischsprachig kriege ich es mit. Deutsch hängt immer noch so ein bisschen hinterher. Aber dieses Gift tut mit Sicherheit der öffentlichen Debatte nicht gut. Und als letzter Punkt, ich glaube auch, dass das sozusagen den Zuschauern der Politikdebatten auf staatlicher Ebene und auf Expertenebene auch überhaupt nicht gut tut, wenn man sieht, wie billig schwarz-weiß dann teilweise diese Leute, die dafür bezahlt werden, eigentlich tiefgehende Analyse zu produzieren, miteinander umgehen. Mhm.
Wollen die Leute denn vielleicht auch eher ein Thema, was emotionalisiert, was sie dann interessiert, statt quasi diese eher langweilige Analyse, naja, es gibt halt keine guten, es ist sehr komplex, es gibt sozioökonomische Probleme, ist da vielleicht die Überlegung, naja, so erreichen wir vielleicht jetzt auch nicht besonders viele. Man braucht ja auch ein gewisses Maß an Skandalisierung. Ist das so ein Gedanke nach dem Motto, das ist ein Thema, ich brauche Aufmerksamkeit, ich werde nur gehört, wenn es Leute interessiert und wenn es da so ein bisschen abgeht?
Ich meine, das ist sicherlich, das könnt ihr sehr gut beurteilen mit dem, wie ihr euer Heft gestaltet. Das wird ja gemeinhin so angenommen, also die Nachrichtenwerte, die es nun mal gibt, die Medienkonsumenten reizen. Aber es gibt auch immer, da gibt es ein sehr spannendes Buch von Jay Rosen aus der New York University, ein Medienwissenschaftler, der viele, viele Bürgertreffen gemacht hat, um sie zu fragen, wollt ihr eigentlich Bad News, wollt ihr Sensationalismus oder wollt ihr Tiefgehendes? Und er hat bei seinen vielen, vielen Gruppendiskussionen eigentlich herausgefunden, dass das so ein Mantra ist, zu glauben, die Menschen wollen Spektakel, Bad News, Sensationalismus. Deswegen ist es wirklich die Frage, schießt man sich da als Autor, Publizist selber ins Bein, wenn man glaubt, man muss alarmierend, sensationalistisch sein. Aber ich weiß nicht, wie ihr das erlebt.
Naja, also, ich sehe es ja so, eine realistische Deutung oder eine realistische Analyse der Situation ist nicht notwendigerweise eine negative, aber es ist natürlich so, mit Negativprognosen bist du im Zweifelsfall auf der sicheren Seite. Ja, du kannst nachher immer sagen, siehst du, ich habe es euch gesagt und alle anderen, die irgendwie das nicht gesehen haben, waren naiv, was ja auch immer ganz interessant ist im Expertentum, wenn du Prognosen abgibst ohne Zeitfenster. Also beziehungsweise ohne Zeitstrahl. Du sagst einfach, ja, das wird sich irgendwann so und so entwickeln. Aber eine Prognose, die bringt ja nichts, wenn du nicht auch irgendwie, wenn du sie nicht in Raum und Zeit irgendwie verordnest. Und ich glaube, das hat bei den Nahost-Experten auch ganz viel damit zu tun. Ich erlebe es ja ein bisschen selber. Viele, gerade so der älteren Generation, die verorten oder die beziehen sich natürlich auf ihre schönsten Jahre, die Zeit, in der sie angefangen haben, die Region zu entdecken, in der sie selber noch ein bisschen jünger und aufgeschlossener waren, selber viel rumgereist sind und finden natürlich naturgemäß, dass das eine bessere Zeit war. Aber wenn du dir mal anschaust, ich weiß nicht, wir sind ja ungefähr gleich alt, die Zeit, in der ich angefangen habe, mich mit der Region zu beschäftigen oder nicht angefangen habe, sondern die Zeit, in der ich zum ersten Mal von der Region gehört habe, Nachrichten aus der Region wahrgenommen habe, diese Nachrichten wirst du noch wesentlich stärker wahrgenommen haben. Da tobte zwischen Iran und Irak ein Krieg mit Hunderttausenden von Toten am Ende. Und da konntest du nicht einfach in den Nahen Osten reisen. Da brauchtest du auch, um in den Libanon zu reisen, brauchtest du erstmal ein Visum und solche Sachen. Also da hat sich schon, also auch vieles, trotz des Chaos, das wir natürlich derzeit erleben, vieles zum Besseren gewandt. Und ich glaube, das sehen halt viele nicht. Die schauen sich die großen geopolitischen Entwicklungen an, betrachten den Nahen Osten so durch das Prisma eines geopolitischen Machtspiels, einer Verschwörung, eines Nullsummenspiels, das es ja auch gibt, zwischen USA, Russland, Saudi-Arabien, Türkei, Iran und allen anderen Mächten, die da so mitmachen. Und schauen halt gar nicht auf die Entwicklung der Gesellschaften. Und richtig, ich denke auch gerade bei der Betrachtung Irans. Du stehst natürlich als Apologet da, wenn du auf interessante, positive Entwicklungen in der Gesellschaft schaust. Du stehst als jemand da, der sich mit Details beschäftigt, wenn du auf die Flutkatastrophe schaust, die da gerade los ist, bei der irgendwie alle also versuchen, sich auch dadurch zu profilieren, dass sie da mithelfen, auch Generäle, Militärs, Revolutionsgardisten wollen da alle zeigen, okay, wir kümmern uns um das Schicksal der Leute. Und in dem Moment, wo du halt da differenzierst, da hast du schon recht, da stehst du als Apologet da. Und mir ist das bei der Türkei mal so gegangen. Ich saß vor einigen Monaten, vielleicht schon länger her, als Erdogan auf Staatsbesuch war in Berlin, saß ich live bei N24 und neben mir saß so eine rechtschaffene Aktivistin, die sich für Menschenrechte und für liberalen Islam und so weiter einsetzt und die aus gutem Grund auf Erdogan echt einen Rochus hat. Und die fing plötzlich in dieser Live-Sendung an, Dinge zu behaupten, von denen ich einfach sagen muss, die stimmen so nicht. Ja,
das passiert häufig.
Also Diktator, es gibt überhaupt keine Staatsgewalt mehr. Auf jeden Fall hat sie ziemlich unsachlich über die Person Erdogan, über das politische System in der Türkei gesprochen. Und ich bin nun wirklich kein Fan und kein Apologet dieses Systems. Aber ich sah mich dann irgendwie in einer Situation, in so einer Live-Sendung, soll ich jetzt tatsächlich hier eine heftige Diskussion losbrechen, indem ich der Frau einfach sage, was sie da behaupten, bei allem Respekt für ihre kritische Haltung, stimmt so nicht. Ja? Und dann bist du natürlich in der Situation, dass du plötzlich zum Apologeten wirst und manchmal dann auch diesen Kampf scheust, weil du denkst, ich will das gar nicht führen, weil in diesem Lager möchte ich gar nicht verordnet werden.
Richtig, ja. Und ich meine, da ist ja dann wirklich die Frage auch, das gehört ja auch grundsätzlich zur Debattenkultur, mit wie viel Selbstbewusstsein geht man eigentlich in so eine Live-Debatte vor allen Dingen oder in ein öffentliches Panel, hat man selber eigentlich und ich würde es wirklich Mut nennen, hat man den Mut, etwas zu sagen, wo 80-85% der Leute aus verschiedenen Gründen dann den Schluss ziehen, oh, da will aber jemanden decken und da stellt sich jemand auf die falsche Seite und wie kann jemand nur so relativierend reden? Ist man überzeugt genug von seinem eigenen Wissen und von seinen eigenen Einschätzungen, dass man sich dann traut, entgegen dem emotional total nachvollziehbaren Aufruhr, den es gibt über Erdogan, über Assad, über wen auch immer, sich plötzlich dahin zu stellen und etwas Balancierteres zu sagen. Und wir müssen alles dafür tun, dass die Debattenkultur so bleibt, dass sich genug Leute trauen, etwas zu sagen, wo sie dann mit dem Etikett Apologet dann unter Umständen auch mal leben können, weil sie wissen es ja eigentlich besser. Und ich denke, das ist unheimlich wichtig, das entsprechend einzuschätzen. Es gibt jetzt beispielsweise, weil du die Flutkatastrophe, die gerade Iran heimgesucht hat, da wird zum Beispiel jetzt verboten, dass Celebrities in Iran Spendenaufrufe machen, damit sie groß Geld sammeln. Und da gibt's natürlich erstmal skandalisierende Aufrufe. Wie kann das sein, dass Leuten verboten wird, zu helfen? Der Grund ist aber, dass in Vergangenheit häufig Leute mit Fake-Aufrufen sich irgendwelche Konten voll gemacht haben und mit dem Geld dann abgehauen sind. Und wenn ich jetzt hinkomme und eine Diskussion führe mit jemandem, der das skandalisiert und sage, ja, der Grund dafür ist aber eigentlich, man möchte Saboteure und Fake-Identitäten und Fake-Konten damit bekämpfen, dann ist man plötzlich wieder jemand, der irgendwelche politischen Akteure in Schutz nimmt. Und da muss man irgendwie einen Weg finden, von frei zu kommen. Und genauso ist es auch, und das sprichst du ja in deinem Buch auch an, Daniel, wenn es irgendwie darum geht, diese Region geht nicht unter. Und das habe ich ja letztlich auch gewagt mit meinem 2016er Buch über Iran, wo ich eigentlich die These vertreten habe, dieses Land ist im Begriff, sich dem Westen gegenüber zu öffnen. Und das war natürlich gewissermaßen eine gewagte These, von der jetzt viele sagen, wie naiv bist du gewesen? Und dann muss ich denen entgegen, weil ich glaubte, dass quasi die in Anführungsstrichen westliche Seite sich einem internationalen Abkommen treu gegenüber verhält und dass das Atomabkommen seine Früchte tragen würde. Wäre das der Fall gewesen, hätte sich Iran geöffnet, aus meiner Sicht. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich meine, das wird dir jetzt in deinem Buch auch so gehen, wenn du Kapitel für Kapitel auf bestimmte Problemdimensionen hinweist und dann aber eben sagst, das bedeutet aber nicht, dass die Region untergeht. Und da ist halt die Frage, das hast du auch vorhin gesagt, der Zeithorizont. Von welchem Zeithorizont reden wir denn? Übermorgen, nächsten Monat, in 10 Jahren, in 20? Das ist, glaube ich, etwas, was man vielleicht auch klarer machen muss für die Zuhörerschaft.
Eine Phrase, die ich auch oft immer höre, ich kann sie auch überhaupt nicht mehr hören, schlimmer kann es nicht mehr werden. Wir haben jetzt so ein Point of No Return erreicht. Wir hatten das sehr oft in Bezug auf Syrien. Ich denke mir immer, wenn man das jetzt irgendwie 10-mal sagt, muss man doch eigentlich als Experte jegliche Glaubwürdigkeit verlieren, weil wenn du 10-mal sagst, ja, hier ist Schluss, schlimmer wird's nicht, oft ja in Reaktionen auf, was sollen wir zum Beispiel mit so einem komplizierten Konflikt wie in Syrien anstellen, sollen wir da rein, sollen wir irgendwas machen, kommt sowas hier oft als Antwort, was dann irgendwie auch gleich so eine Art Generalkapitulation für jegliche Analyse ist.
Ja gut, da muss ich aber jetzt echt mal auch die Experten, die sich in den Medien äußern, ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn ich mein Buch Der Nahe Osten geht nicht untergenannt habe, dann ist es ja natürlich auch irgendwie eine Plattitüde, die ist ja auch nicht ganz ironiefrei. Das ist ja letztendlich eine Antwort auf die Untergangsprognosen, die ja auch oft sehr platt formuliert sind und so ganz ironiefrei kann man diesen Titel ja nicht betrachten. Aber zu deinem Punkt, ob die Experten dann manchmal mit solchen Phrasen sich disqualifizieren. Es ist verdammt schwer, wenn du 2 Minuten Zeit hast, ja, du bist in einem Fernseh-Live-Interview zu so einem komplizierten Thema, mit dem du dir vorstellen musst, dass irgendwie interessiert das zwar alle so ein bisschen, aber auf der anderen Seite haben von 80 Millionen Menschen persönlich damit auch sehr wenig was in Deutschland zu tun. Dann wirst du gefragt von so einem News-Anchor, sagen Sie mal, wie beurteilen Sie die Situation in Syrien? Was antwortest du denn auf so eine Frage? Kannst du sagen, beschissen. Das kannst du natürlich im Fernsehen nicht sagen. Also musst du irgendwie versuchen, was Sinnvolles dir zu entwinden. Und dann, also am Ende des Interviews, der große Klassiker 20 Sekunden vorher, wie könnte denn Ihrer Meinung nach eine gerechte politische Lösung für Syrien aussehen? Mittlerweile sage ich, tut mir leid, diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Also ich versuche es jetzt auch nicht unhöflich zu antworten und zu sagen, so eine Frage kann eigentlich nur ironisch gemeint sein, 20 Sekunden vor Ende des Interviews. Aber man muss eben auch verstehen, in was für einer Erklärungsnot im wahrsten Sinne des Wortes man da ist. Und es gibt natürlich auch viele, zum Beispiel Radiomoderatoren, die möchten gerne auch nicht nur mit Politikern, sondern auch mit Experten natürlich ein kontroverses Gespräch führen. Und wenn du einen Politiker morgens um 6.30 Uhr im Deutschlandfunk interviewst von der CDU-Fraktion und den irgendwie konfrontierst mit der Außenpolitik seiner Fraktion oder mit dem, was Parteifreunde oder sonst was gesagt haben, dann kannst du ein bisschen cornern und auch auf so Unstimmigkeiten seiner Aussagen, Widersprüche hinweisen. Aber manche machen das halt auch mit Experten, ne? Und dann sagst du was und dann versucht der Moderator natürlich irgendwie was aus dir rauszukitzeln, konfrontiert dich damit, dass deine Aussage im Grunde nicht ganz sauber ist oder missverständlich geäußert wurde. Und das erfordert schon ein hohes Maß an Professionalität und Coolness, um da irgendwie den Überblick zu behalten. Nee, und
vor allen Dingen ist da auch wieder diese Frage des Selbstbewusstseins. Also ist man immun dagegen, wenn einem, vor allen Dingen bei einem Live-Interview, dann plötzlich so eine scharfe Aussage kommt, die sagt, ja, aber dort passieren doch diese Dinge, wie können Sie das und jenes denn behaupten? Und da ist, denke ich, dann wieder wirklich die Frage der Selbstwahrnehmung und dessen, was man sich als Aufgabe macht. Ich glaube, dass es zum Beispiel sehr viel wert ist, auch in solchen Interviews auf Fragen hinzuweisen, mit denen man sich beschäftigen muss. Man soll ja eigentlich Antworten liefern. Aber vielleicht ist es auch wertvoll, einfach zu sagen, wir müssen uns aber bestimmte Fragen auch noch stellen. Und ich kann mich jetzt gar nicht so genau daran erinnern, ob es einen bestimmten Punkt gab, wo ich einer konfrontativen Frage so entgegnet bin oder so begegnet bin. Aber letztlich ist, glaube ich, immer entscheidend, dass man auch selber vielleicht für sich den Anspruch hat, Zuhörerinnen und Moderatorinnen auch dahingehend zu erziehen, zu sagen, okay, wir reden jetzt 3 Minuten und da können wir jetzt nicht klare Antworten produzieren, aber wir können zumindest auf die Komplexität der Dinge hinweisen. Wohl wissend, dass Komplexität auch ermüdend sein kann. Und zu deinem Punkt, Robert, mit dem Tiefpunkt, ich musste an Rudi Völlers Interview mit Waldemar Hartmann denken, als Rudi Völler dann sagte, und jetzt gibt es noch einen tieferen Tiefpunkt und noch einen tieferen Tiefpunkt unserer Nationalmannschaft, ich kann das ganze Gerede nicht mehr hören.
Ich kann den scheißen, wenn wir
genau, und du sitzt hier mit deinem Weizenbier und so. Es ist in der Tat so, diese ganzen Titel auch von Veranstaltungen, Iran im Wandel, Iran am Scheideweg, Türkei zwischen
Achtung,
diesem...
Quo Vadis Iran.
Quo Vadis Iran. und dann irgendwie Türkei dieses und jenes. Syrien.
Wohin treibt Iran?
All solche Dinge. Und ich meine, das kannst du dann auf verschiedene Länder übertragen. Ich sehe eine gewisse Legitimität darin, damit eine Diskussion anzuregen. Aber die muss man dann auch anregen und dann muss man das auch dekonstruieren.
Sonst aber da muss ich auch sagen, ich finde das eigentlich wirklich gar nicht schlecht. Ich meine, ich schaue das aus der Berliner Perspektive mir an, bin natürlich auch öfter mal in anderen Städten in Deutschland, aber mich wundert doch die große Zahl von so Veranstaltungen, Panels, Podiumdiskussionen. Wir machen ja auch welche, für unsere Clubmitglieder vor allem. Aber
wo ich sehr gerne hinkomme.
Wo du auch sehr gerne, also immer ein gern gesehener Gast bist. Aber es gibt ja auch, im Grunde, jede Woche gibt es irgendwie Veranstaltungen in Berlin zum Nahen Osten, zu Iran, wo dann zum Teil so internationale Gäste sprechen. Und die sind ja eigentlich alle recht gut besucht. Ja, ne? Also ich finde es eigentlich bemerkenswert, wie viele Leute sich in diesem Land, in dieser Stadt so intensiv damit doch auseinandersetzen, dass sie nach der Arbeit nochmal zu so einer Veranstaltung gehen und sich 2 Stunden lang von Diskutanten wie uns voll labern lassen, anstatt irgendwie ins Restaurant zu gehen oder ins Kino. Und ja, ich finde auch insgesamt, wenn man alle schimpfen auf die Medien, letztens saß ich mal wirklich mit einem Nahostexperten zusammen, den ich jetzt nicht namentlich erwähnen möchte, der sagte, ja, die Medien in Deutschland, die würden ja alle dasselbe schreiben, die Tagesmedien, und dann fragte ich ihn ja, welche, er meinte, er würde die ja gar nicht mehr lesen. Und dann meinte ich, ja, wie kommen Sie denn dann darauf, dass die alle irgendwie dasselbe schreiben, wenn sie die gar nicht lesen. Und ich finde eben auch die Berichterstattung in unseren Qualitätsmedien zu Iran, aber auch zu anderen aus dem, wirklich ziemlich gut mittlerweile. Also da wenn du die alleine FAZ, Süddeutsche, aber auch die Welt anschaust, da sind komplizierte Sachverhalte auf seitenlang dargestellt, gut geschrieben, die Korrespondenten sind vor Ort. Also das ist, und auch wenn du die Fernsehberichterstattung zum Teil anschaust, ich meine, guckt man halt mal Arte, aber dass man über Iran nicht differenziert informiert würde, ja, da habe ich von Zenit ganz zu schweigen, aber dass man über Iran nicht differenziert informiert würde, stimmt meiner Meinung nach einfach nicht.
Da stimme ich dir zu. Also vor allen Dingen zu Iran hat sich sehr, sehr viel getan. Ich kann es nicht beurteilen bei Türkei, Saudi-Arabien, Syrien. Ich hatte bei Saudi-Arabien irgendwann das Gefühl, dass so ein Schalter umgelegt wurde und plötzlich wurde auf Saudi-Arabien redaktionell geschossen wie vorher noch nie, was ja dann auch nicht gesund sein kann. Also ich denke auch, es gibt mit Sicherheit 10 bis 20 richtig gute Schreiberlinge in deutschen Medien, die deutschsprachig diese Themen gut aufarbeiten.
Wenn man als Experte angefragt wird, ist der Anlass ja trotzdem meistens ein News-Ereignis, oft auch ein schlechtes Ereignis, oft sind es Anschläge.
In der Regel ist es
genau. In der Regel sind es Anschläge, und dann kommt ja dann immer die Frage, na, wie sollen wir das denn einordnen? Wer war es denn? Was kann man dazu sagen? Ganz ähnliches Problem, gehen wir nochmal zurück zu Twitter. Ne? Was sagen Sie denn zu dem, was jetzt Trump gerade getwittert hat? Was sollen wir daraus machen, was Ahmadinejad, übrigens einer der seltsam verstörendsten Twitter-Accounts, die es überhaupt in dem ganzen Universum dort gibt. aber auch Ali Khamenei ist ja relativ fleißig auf Twitter unterwegs. Nun hat man oft das Gefühl, ich habe auch gerade das Gefühl, gerade von amerikanischer Seite, wenn man sich ja nur diese Twitter-Diplomatie anguckt, die aber inzwischen ja doch einen beträchtlichen Teil der Außenkommunikation einnimmt, gerade wenn halt ganz viele, ich sag mal auch reguläre Pressebriefings ja gestrichen werden, wie viel Sinn kann man denn daraus machen und wie kann man denn da tatsächlich auch sinnvoll auf sowas antworten, wenn man vielleicht manchmal das Gefühl hat, also eigentlich ist das jetzt auch keine konsistente Position, was soll ich denn mir daraus machen? Und eigentlich ist das ja auch nicht die Art und Weise, wie ich mich als Experte irgendwie informiere, aber Fakt ist, das ist jetzt ein Hauptmittel der Kommunikation. Wie geht man mit sowas um?
Das ist ein sehr guter Punkt, und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass diese Akteure das Bedürfnis haben, hochfrequentierten diskursiven Raum einzunehmen. Erstmal einnehmen und dann einen Punkt setzen. Aber das ist noch lange nicht Policy, was da passiert. Es kann natürlich es kann konsistent sein mit dem, was als Politik dann noch definiert wird. Also wenn der iranische Außenminister Zarif etwas schreibt, dann muss man diesen Tweet nehmen und den erstmal abgleichen mit dem, was iranische Politik zum Beispiel zum Thema Israel, zu Syrien, zu Saudi-Arabien oder sonst oder Irak ist. Und dann kann man sagen, dieser Tweet ist im Einklang mit einer außenpolitischen Linie. Und ich denke, das muss man bei Trump, das muss man bei Gerade rasch aus den Emiraten, das muss man bei Revolutionsführer Khamenei in Iran genauso machen. Und ich glaube wirklich, das hilft einem, sich das immer so vorzustellen, es macht sich eine neue Blase auf, in der ganz viel diskutiert wird, ob es Instagram, Twitter oder sonst was ist. Und da fühlen sich bestimmte politische Akteure verpflichtet, erstmal reinzugehen. Und mit den Regeln, die es dort in dieser Blase gibt.
Ja, vor allem, du nimmst ja damit die traditionelle vierte Gewalt ein Stück weit aus dem Spiel. Und das hat Trump ja ganz eindrucksvoll bewiesen.
Stimmt.
Du hörst natürlich gar nicht, ich meine, wenn wir jetzt auf die Nahostregion zurückgehen, bei Iran bin ich mir da nicht so ganz sicher, aber in den arabischen Ländern, und zwar wirklich zwischen Marokko und den Golfstaaten, habe ich immer den Eindruck, haben die Journalisten keinen besonders guten Ruf. Ne? Also der Berufsstand des Journalisten bei uns in der Öffentlichkeit auch umstritten, aber als Journalist hast du eigentlich immer den Leumund, dass du irgendwie korrupt bist, dass du den Leuten das Wort im Mund drehst, dass du für irgendwelche Interessen arbeitest. Mir hat mal, als wir Zenit gegründet haben, mein syrischer Arabisch-Dozent gesagt, Scherz, ja, sie sollen sich nicht dafür bezahlen lassen, was sie schreiben, sondern dafür, was sie nicht schreiben. Das wäre die richtige arabische Methode. Also es ist natürlich, der Berufsstand des Journalisten wird immer gerne angefochten, angezweifelt. Oft gelten sie eben als Erfüllungsgehilfen oder eben als welche, die versuchen, aufgrund irgendwelcher niederer Interessen anderer Leute eben dich niederzuschreiben. Und da haben natürlich die sozialen Medien, da hat Twitter auch autoritären Regierungen, aber insgesamt Politikern in der Region eine ganz andere Möglichkeit auch gegeben, sich ungefiltert, unmittelbar mit dem, was sie für ihr Publikum halten, irgendwie in Verbindung zu setzen. Interessant ist aber in dem Zusammenhang natürlich auf der einen Seite, wie man das benutzt und auf der anderen Seite, wie man das fürchtet. Ja, also das ist ja bei Iran also eine kaum noch begreifbare Diskrepanz. Auf der einen Seite die hemmungslose Verwendung der politischen Akteure, des Regimes, wenn man so will, von Twitter und anderen sozialen Medien, und auf der anderen Seite versuche eben die sozialen Medien, wenn sie eben kritisch sind, zu sperren, zu blockieren, dagegen vorzugehen, für illegal zu erklären und so weiter.
Ja, nee, das ist in der Tat eine wunderbare, um es so zu formulieren, eine wunderbare Ambivalenz. Man erkennt die Notwendigkeit dieser diskursiven Räume, und dass sie mitunter gefährlich sein können für die eigene politische Position, für die eigene Debattenkultur. Gleichzeitig aber möchte man nicht darauf verzichten, da selber sehr viel reinzusenden. Und ich glaube, ein Punkt, der wichtig ist, ist, dass wir uns vergegenwärtigen, dass in einem in Anführungsstrichen ungesunden, repressiven Medienkontext soziale Medien auch nicht das Heilmittel sind. Also genauso wie die iranischen staatlich kontrollierten Medien von sehr, sehr vielen als absolut unnütz und zum Teil propagandistisch deklariert werden. Das machen Telegram, Instagram, Twitter etc. Machen das dann quasi auf andere Weise. Also die sind dann kein Heilmittel für diesen Medienkontext. Da wird dann ohne jedwede redaktionelle Kontrolle plötzlich irgendwas rausgehauen, was dann für viele als Wahrheit gehalten wird, weil es über diese Kanäle kommt und nicht über das Staatsfernsehen. Und da muss ich aber auch sagen, da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, wie die Qualität der Twitter-Debatten sich unterscheidet in unserer Region und welche Relevanz sie haben. Also ich weiß, dass es zum Beispiel bei Twitter, weil du es ansprachst, Robert, Twitter wird in Iran von ungefähr 1% der Bevölkerung genutzt, wohingegen Instagram bei ich glaube über 40 liegt und Telegram vor dem Filtern von Telegram war es bei 70%, jetzt ist es irgendwie runter ein Stück weit. Aber da ist halt natürlich Twitter gemeinhin völlig irrelevant. Für wenn 1% von 80 Millionen das nutzen, ist es natürlich nichts.
Ich denke auch, dass das Fernsehen auch immer noch mit Abstand das wichtigste Medium in der gesamten Region ist. Ich habe gerade letzte Woche eine Nachricht gelesen, dass eine der populärsten Fernsehsendungen in Iran abgesetzt wurde. Wie reagiert man darauf? Wie kommt man mit sowas durch? Da muss ja auch ein Kalkül hinterstecken, das können wir uns noch leisten. Oder wird da auch schon so ein bisschen überlegt, ne? Wie viel können wir uns im Prinzip auch in dem innenpolitisch sehr aufgeheizten Klima, wo man ja trotzdem immer strategisch Freiräume lässt, welche Freiräume kann man lassen, an welche wagt man sich ran? Was ist da dein Gefühl? Bewegt man sich da gerade?
Du sprichst ja die Sendung Nawad auf Deutsch 90 an, die montagsabends eine Fußballsendung, die montagsabends im dritten Kanal des Staatsfernsehens gelaufen ist und die auch wie das früher bei Wetten, dass zum guten Ton gehörte, auch gnadenlos überzieht, wenn die Diskussion mal länger ist oder wenn irgendwie es noch viel zu sagen gibt. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Hintergründe nicht vollständig von dem, was da letztlich passiert ist. Es war immer so, dass diese Sendung weit mehr war als nur eine Fußballsendung. Da wurden sehr viele gesellschaftliche Themen auch verarbeitet. Natürlich ist Fußball auch ein Feld, der Profisport, Fußball, wo Korruption ein riesen Problem ist. Diese Themen wurden da gnadenlos angesprochen in dieser Sendung. Ob da in irgendeiner Form sogenannte Vested Interests drin waren, die diese Sendung mal stoppen wollten, kann ich gar nicht beurteilen. Es gibt einen neuen Chef des Kanals, Shabakei Yesseh, also des dritten Kanals des Staatsfernsehens. Manche sagen sogar, der hatte damit jetzt gar nicht so viel zu tun. Es gibt andere Streits. Das, was ich aber sagen kann, ist, dass der Aufschrei darüber sehr, sehr groß ist. Und dass inzwischen aber auch Internetformate, also wie wir das jetzt hier von vielleicht jemandem wie Jan Böhmermann zum Beispiel kennen, also dass Internetformate in Iran auch langsam an Bedeutung gewinnen. Und das, denke ich, könnte dazu führen, dass eine Sendung wie Nawad einfach ins Online-Fernsehen zieht. Und als ein Beispiel dafür wollte ich kurz auch noch, denke ich, ist es relevant zu erwähnen, es gab einen sehr, sehr überzeugten Reformisten, Mustafa Tajzadeh, der sich mit einem extrem rechtsaußen konservativen Alireza Zarkani zu einer Debatte verabredet hat. Also es gab, die haben zwei Sendungen aufgenommen und Tajzadeh saß 7 Jahre im Gefängnis nach den 2009er Unruhen. Und das wird online komplett produziert und ausgestrahlt. Also es gab jetzt kein Staatsfernsehen, kein Kanal, in den das gebracht wurde. Und das wurde auch für viele als einen neuen Trend, dass man im Prinzip dann Online-Fernsehen mehr oder weniger jetzt da auch entwickelt. Wie das weitergeht, müssen wir erstmal abwarten.
Du hast gerade das Thema Korruption angesprochen, begegnet uns in der gesamten Region. Ich frage mich immer bei so Themen, die uns ja dann immer wieder begegnen, natürlich gibt's da mehr Gemeinsamkeiten, die auch eigentlich die Gräben auch überwinden müssen. Wird denn zum Beispiel so ein Prozess, wie der jetzt gegen Netanyahu geführt wird, in Iran auch verfolgt? Und gehen wir mal davon aus, oder gesetzt dem Falle, der sollte tatsächlich verurteilt werden. Was würden das für Signal senden an Iran zum Beispiel? Würde man sich denken, ach, schau mal an, die Israelis, die haben ihren Regierungschef hier, der am meisten gegen uns gepoltert hat, hinter Schloss und Riegel gebracht.
Das wäre ja nicht das erste Mal in Israel, und das muss man auch sagen, also die so korrupt Teile der politischen Elite in Israel sind, Entschuldigung, dass ich da mal reinspringe, muss man ja immerhin doch anerkennen, dass die Justiz sich die Leute auch vorgeknöpft hat. Ne? Also in der Anschau ist den Fall des ehemaligen Ministerpräsidenten Olmert, Moshe Katsav, der ehemalige Präsident, der hinter Schloss und Riegel gelandet ist. Also nicht wegen Korruption in dem Fall, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass in der Region trotz aller Propaganda und trotz aller natürlich Wut auch auf die einseitige Unterstützung, zum Beispiel jetzt der Trump-Administration für Netanyahus machtpolitische Interessen, dass man schon sieht, wow, die Israelis, die kommen voran. Ja? Also die haben ihren Laden irgendwie im Griff. Natürlich ist man sauer auf die, wütend, dass man aus dem Westen immer hört, ja, Israel sei die einzige Demokratie. Israel hat ja auch jetzt gerade irgendwie gezeigt, dass es durchaus bereit ist, auch viele Elemente der liberalen Demokratie zugunsten einer allgemeinen Anpassung zu den anderen Staaten der Region irgendwie auch abzuschaffen. Insofern eine moralische, also einen Grund, moralisch auf die anderen Staaten der Region herabzusehen, haben die Israelis mittlerweile nicht mehr. Aber ich habe den Eindruck, dass, ob das jetzt Syrer sind, Iraker oder auch in den Golfstaaten, dass man schon sieht, irgendwie in Israel funktionieren viele Dinge, und das absolute Chaos müssen die Israelis nicht befürchten, weil sie halt einfach staatliche Institutionen haben und Medien und eine freie Presse, die funktionieren. Das erkennt man an, unabhängig davon, ob man sich jetzt irgendwie über die Außenpolitik, die Palästinenserpolitik und so weiter der Israelis äußert.
Ja, also ich denke auch, dass die funktionierende Rechtsstaatlichkeit, die du ansprichst, Robert, das geht dann in der iranischen Debatte natürlich komplett unter, zumindest in der öffentlichen. Also dass man dann sagen kann, seht her, selbst ein im Prinzip so bedeutender Regierungschef wie Netanyahu muss eigentlich um seinen Posten fürchten, nicht weil ihm Wähler verloren gehen, sondern weil er juristisch verfolgt wird im Prinzip gewissermaßen. Und ich glaube aber auch, dass man auch dazu übergeht zu sagen, genau aus diesem Grund, weil er diese Anklagen fürchten muss, ist seine Politik auch so konfrontativ geworden und auch so zum Teil ja auch polemisch geworden. Also gerade mit Bezug auf Iran ist es in den letzten ein, zwei Jahren ja wirklich auch sehr absurd zum Teil geworden. Dann nimmt er Videos auf, wo er Wasser trinkt und den Iranern Hilfe bei der Wasserproblematik anbietet und das Ganze dann mit so einem polemischen Unterton.
Aber ich glaube, ich denke auch, dass man aus der Perspektive eines solchen Politikers dazu neigt, radikaler zu werden, kompromissloser, wenn man selber in Schwierigkeiten steckt. Aber insgesamt ist das bei Netanyahu jetzt nichts Neues. Ne? Also ich meine, das ist der ist seit den 90er Jahren immer mal wieder an der Macht gewesen, ist einer der wirklich gewieftesten politischen Talente, die man sich da vorstellen kann. Also wirklich ein zynischer, aber wirklich brillanter Machtpolitiker, der irgendwie alle möglichen Allianzen geschmiedet hat, um an der Macht zu bleiben. Aber ich glaube, der ist so tief auch davon überzeugt, dass er hier irgendwie das Schicksal des jüdischen Volkes, das Schicksal der israelischen Nation in den Händen hält. Und wenn man so lange an der Macht geblieben ist und so erfolgreich, dann passiert, glaube ich, das, was man bei ganz vielen Herrschern in der Region auch betrachten kann, die jetzt meinetwegen als Diktatoren an der Macht geblieben sind, dass sie anfangen, sich selbst zu überschätzen, sich selber so eine historische Mission zutrauen. Bisschen erinnert mich der Fall Netanyahu an den Fall Barzani. Masoud Barzani, der Kurdenführer, Kurdenpräsident. Und das ist vielleicht jetzt ein Vergleich, den man erklären muss. Der hat auch, ist eine kontroverse Figur, ein gewiefter Machtpolitiker, kein großer Demokrat, Gründer einer Dynastie oder beziehungsweise Träger einer Dynastie, aber jemand, der wirklich objektiv gesehen sehr, sehr viel für die Kurden im Nordirak getan hat. Ja, also der hat sein Leben nicht nur wegen des eigenen Machterhalts oder finanzieller Vorteile, sondern wirklich sein Leben dieser Idee verschrieben, eine kurdische Autonomie oder vielleicht sogar eine kurdische Unabhängigkeit voranzutreiben. Und der hat sich am Ende auf seine alten Tage dermaßen verschätzt mit dem Projekt. Ja, als dann das Referendum in Nordirak und Kurdistan durchgeführt wurde und sich die Mehrheit für eine Unabhängigkeit ausgesprochen hat, war er plötzlich nur noch von Feinden umgeben. Gab es militärische Auseinandersetzungen mit der Zentralregierung in Bagdad, die er nicht zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, sowas könnte Netanyahu auch passieren. Bei allem seinen Erfolgen, die er jetzt gerade vorzuweisen hat, ja, dass Trump sagt, wir erkennen den Golan als israelisches Territorium an, akzeptieren die Annexion. Das kann ja noch weitergehen. Wer weiß, was da in der Westbank noch an Anerkennung seitens der Amerikaner zu erwarten ist. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass so jemand, wenn jemand so lange an der Macht ist wie Netanyahu, ein Stück weit auch den Bezug zur Realität verliert und sich sehr auf sich selber und seine eigene Mission
konzentriert. Aber hat er nicht im Gegensatz zum Beispiel zu Barzani in seinem eigenen Deep State oder Sicherheitsestablishment einfach die wesentlich besseren Berater, die ihn auf sowas hinweisen würden, also die ihm sagen würden, hör mal, wir begeben uns gerade in eine völlig absurde Richtung und die gefährdet die Sicherheit des Landes?
Die Stimmen gibt's seit Jahren, Jahrzehnten. Nicht umsonst ist der ehemalige Armeechef Benny Gantz ja inzwischen Netanyahus größter Gegner. Gerade aus der Geheimdienst-Community, aus reines Mossad und der Armee kommen seit über 10 Jahren genau diese Stimmen. Sowohl was die Palästina-Politik anbetrifft, als auch die Iran-Politik.
Da findet aber in den letzten Jahren eine Entwicklung statt, die sich, glaube ich, so nicht mehr zurückdrehen lässt. Was ihr beschreibt, ist eine traditionelle Situation in Israel, dass der tiefe Staat, die Sicherheitsorgane, die Geheimdienste, die Militärs aus so einer linksliberalen, zionistischen Ecke und auch Überzeugung kommen. Ja, also die Armee war eigentlich eher so die Bastion des säkularen bis liberalen, zum Teil auch sozialistischen Lagers. Ich hatte immer den Eindruck, dass die, auch wenn man das in der Region natürlich anders sieht, dass die israelischen Geheimdienstler und die israelischen Militärs so eine gewisse moralische Festigkeit hatten und sagten, ja, wir wissen schon, wer unsere Gegner sind, wir wissen, dass wir unseren Gegnern Gewalt antun, aber wir müssen das immer machen aus der Überzeugung, dass wir eine Demokratie sind und dass wir besser sind als die anderen. Mittlerweile hast du auch im israelischen Sicherheitsestablishment, und das ist auch Netanyahu zu verdanken, eine Art Machtübernahme oder zumindest ein Anstieg der religiösen und nationalreligiösen Kräfte, die eine ganz andere Legitimationsgrundlage haben, die nicht sagen, wir sind moralisch die Besseren, weil wir eine Demokratie und ein Rechtsstaat sind, deswegen dürfen wir uns das alles erlauben, sondern die sagen, wir haben hier eine historische Mission zu erfüllen und das ist, dass wir das seit biblischen Zeiten angedachte Projekt von Groß-Israel realisieren müssen. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, weshalb viele aus dem linksliberalen Lager so Hoffnung in Benny Gantz setzen, der ja eigentlich kein, das ist ja keine Friedenstaube, ja? Also im Gegenteil. muss natürlich auch beweisen, dass er ein harter Hund ist und dass er in Sicherheitsfragen keine Kompromisse macht und das heißt halt auch manchmal keine territorialen Kompromisse macht. Aber ich glaube, da ist eine Entwicklung im Gange, eine ungute Entwicklung unter Netanyahu. Und die hat er natürlich mit befördert und das wirkt sich auch auf die Sicherheitsberater aus und auf die Leute, die da letztendlich militärisch und sicherheitspolitisch die Entscheidung treffen. Das ist ja letztendlich auch der Ministerpräsident.
Ich glaube auch vom moralischen Anspruch ist dieses sehr offene Flirten mit rechtspopulistischen Bewegungen und Regierungen auf der ganzen Welt, aber besonders auch in Osteuropa. Das hat man gerade jetzt gesehen, auch bei der Warschauer Konferenz und all dem, was gefolgt ist, bereitet schon vielen Kopfschmerzen, weil das passt einfach nicht zusammen. Und da werden schon auch Tabus gebrochen, die gerade im Land wie Israel auch mal undenkbar waren. Ich bin schon gespannt, inwiefern das noch viel mehr eine Debatte in Israel auslöst, welches Verhältnis man mit Leuten wie Orban, aber auch mit Leuten wie Erdogan und Mohammed bin Salman, die ja alle irgendwie für diese Renaissance des Autoritarismus stehen, inwieweit das ausgelöst wird und vielleicht das auch.
Ich sehe da noch eine andere Parallele. Ja. Vielleicht wieder etwas gewagte These. Aber was die Staaten in Europa, muss auch Deutschland, mit den Staaten der Region verbindet, und diese Beziehung wird aber sehr wenig gesehen, ist, dass der identitäre Populismus, würde ich mal so bezeichnen, dort einfach schon etwas früher Einzug gehalten hat und zum Normalfall geworden ist. Das betrifft auch Israel. Ja, also viele Phänomene, die man in Israel beobachten kann, politisch, die würde ich eher im Raum identitärer Rechtspopulismus verorten, der sehr erfolgreich war, natürlich aufgrund der spezifischen geopolitischen Lage, Unsicherheit. Aber das ist letztendlich ein Phänomen, was man in Osteuropa beobachten kann. Und da sind die Israelis den Europäern in dieser Hinsicht auch ähnlich, dass sie auch die Angriffe auf den Rechtsstaat, was wir jetzt erleben, die Justizministerin Ayelet Shaked, die sagt, es kann nicht sein, dass wir hier vom, das Parfum, smells like democracy, fascism oder wie auch immer dieser merkwürdige Werbespot da war. Unser ehemaliger Justizminister und jetzt hier Außenminister findet die ja ganz toll. Die sagt, ja, es kann nicht sein, dass wir uns hier vom obersten Gerichtshof terrorisieren lassen. Als Israel gegründet wurde, da hat diese Institution viel zu viel Macht bekommen, ist völlig der politischen Kontrolle und dem Volkswillen entzogen. Und das ist ja eine Diskussion, die hörst du von Trump auch, ja. Also wenn es um die Diskussionen die Aufsichtsgremien des Parlaments oder des obersten Gerichts geht, ja, das sind alles Institutionen. Das kann doch nicht sein, dass ein Gericht plötzlich ankommt und meinen Muslim-Ban irgendwie verbietet. Das ist,
denke ich, aber wirklich als Effekt dieser Realitäten, die du gerade beschrieben hast, und dass sozusagen auch die israelische Justizministerin einen solchen Werbeclip dreht und unser Außenminister sie an sich sehr schätzt, dass Trump so wütet, wie er wütet, dass Orban in der Mitte Europas ist, dass in Italien die Kräfte von rechts außen die Staatsangelegenheiten in die Hand nehmen. Das führt eben aber auch zu so einer Denke im Mittleren Osten, die sagt, und quasi dein Buch sagt, der Nahe Osten geht nicht unter, aber die Region sagt, seht her, der Westen geht unter. Wir haben im Prinzip jetzt den Autoritarismus, den sie bei uns im Prinzip in der Region transformieren sehen wollten in Demokratien. Die sind gerade selber dabei, ihre Demokratien in sich zusammenfallen zu sehen.
Was uns natürlich zu der Frage führt, ob auch der Begriff der Westen nicht immer schon ein Konstrukt ist, ja, also eine Zuschreibung, genau wie die Frage, ob der Nahosten oder der Mittlere Osten, die MENA-Region, ob das eigentlich wirklich so zusammengehört. Also beim Westen kann man sich natürlich schon fragen, wann hat es eine westliche Politik gegeben, ne? Also von Anfang an also zumindest seit Ende des Zweiten Weltkrieges, haben natürlich Frankreich, Großbritannien, die USA unterschiedliche Nahostpolitiken betrieben. Es gab den Kalten Krieg, deutsche Nahostpolitik war immer irgendwie so ein bisschen dazwischen. Also die Italiener haben immer ihre eigene Politik gemacht, auch wenn sie natürlich offiziell gesagt haben, wir stehen zur NATO und wir stehen zum westlichen Bündnis, aber haben immer geguckt, dass sie da ganz multivektoral unterwegs sind in der Region. Also der Westen, ja, fällt da zusammen, aber die Frage ist eben, inwiefern er da als Instanz überhaupt existiert hat. Vielleicht als moralische Instanz.
Ich wollte gerade sagen, also ich hatte gestern Abend mit hervorragenden Kollegen hier in Berlin bei asiatischem Essen die Diskussion über Europas Softpower. Und das ist zum Beispiel in der Tat etwas, das Politiker und Regierende in unserer Region, mit der wir uns beschäftigen, die den normativen Anspruch Europas immer ablehnen, ist irgendwie das eine. Aber ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass so unter in Anführungsstrichen einfachen Bürgerinnen auch dieser Aspekt, naja, so was Tolles und die Europäische Union als ein Ort des Friedens zwischen vielen Staaten und innerhalb dieser Staaten wird natürlich dann auch der Aspekt Islamfeindlichkeit, zunehmender Autoritarismus, Rechtsruck, das führt eben auch dazu, dass innerhalb der Bevölkerung, der Gesellschaften, und du hattest anfangs, Daniel, ja auch gesagt, dass man zu wenig darauf schaut, natürlich, was die Gesellschaften in dieser Region machen und welche Trends es dort gibt. Und da habe ich die Sorge, als jemand, der in Europa lebt und der sich auch als Europäer betrachtet, neben der iranischen und deutschen Identität, ist wirklich dann so die Frage, wo geht dann Europas Softpower hin? Also das Einzige, was Europa eigentlich hat, wenn man so will, also dieser positive Blick auf Europa. Wir haben jetzt also eigentlich nur noch EU-Feinde. Wir haben in Washington EU-Feinde, in Moskau schon immer. Die Chinesen mögen die EU nur bedingt, bis gar nicht.
Ja, vor allem haben wir die EU-Feinde.
Das ist ja der Punkt. Wir haben natürlich innerhalb des Europaparlaments, ja. Ich meine, Nigel Farage hat im Europaparlament gesessen und hat quasi den Brexit da vorangetrieben. Und das ist eigentlich etwas, was uns sozusagen auch selber als Europäer ein bisschen bedrücken sollte, dass dieser negative Blick ja auch nicht von ungefähr kommt mit den politischen Realitäten, die wir hier haben
in Europa. Ich denke trotzdem, dass Europa, insbesondere Deutschland, hat doch immer noch dieses sehr klischeehafte Made in Germany Qualitätskontrolle.
Der TÜV, die wichtigste Instanz.
Der TÜV, ich finde, es ist
allein schon... Wird sogar in den Nahen Osten nach Nordafrika exportiert, Verzeihung, ich da kurz einhake, der TÜV.
So, was Einfaches wie, dass man aus der Leitung Wasser trinken kann. Ist, finde ich, etwas, was zeigt, wie wichtig sowas ist. Und gerade und Regionen, die das nicht haben, hat man halt häufiger auch mal Vergiftung, Unglücke etc. Ich meine, wir haben jetzt hier gerade in Mosul, die haben jetzt nun einiges hinter sich und dann ist jetzt auch noch eine Fähre dort umgekippt mit 130 Toten. Das sind Folgen, wenn man keine Qualitätskontrolle hat. Natürlich.
Aber ich finde dann interessant, wenn ich da mal einhaken darf, weil ich war kürzlich in Mosul, finde ich interessant, was dann passiert ist. Ne? Dass du dann nicht einfach zur Tagesordnung übergehst und sagst, tut uns wahnsinnig leid. Ne? Könnte man ja aus westlicher Perspektive denken, naja, in Irak sterben so viele Menschen, jetzt sind es halt nochmal 130 bei einer Katastrophe, irgendwie... Ist halt so, aber das ist eben nicht der Fall. Da geht der Premierminister, schmeißt erstmal den Gouverneur raus, der also von vielen Medien als korrupt bezeichnet wird. Ich weiß nicht, ob man das so einfach so übernehmen kann, aber es scheint wohl der Fall gewesen zu sein. Und es gibt wirklich politische Konsequenzen. Die Sache wird zur Chefsache erklärt. Dieser Ministerpräsident, der eigentlich in einer relativ schwachen Position ist, greift jetzt ziemlich durch, denn in so einem föderalen System ist das auch nicht ganz ohne. Ne? Und es werden Milizen, die sich da in verschiedene Geschäfte eingemischt haben, geraten in die Kritik, werden entmachtet. Aber wenn du dir Mosul anguckst und die Entwicklung in dieser Stadt, es ist wirklich bemerkenswert. Und da siehst du, wie unterschiedlich die Realitäten in dieser Stadt sind. Du kommst ins alte Stadtzentrum und da steht kein Stein auf dem anderen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Du hast wirklich das Gefühl, das ist irgendwie, da hat jemand so eine Märklin-Stadt aufgebaut und einmal mit einem Vorschlaghammer oben drauf gehauen. Da steht, ist kein Dach mehr. Mhm. Da sind nur noch so irgendwelche Betonreste und irgendwelche Eisenstangen, die da rausgucken. Und dann fährst du über die Brücke rüber, die wieder instand gesetzt wurde. Ein Teil der Brücke oder eine Brücke wurde von Daesh gesprengt und da wurde aber eine relativ solide Brücke wieder instand gesetzt über den Fluss. Und auf der anderen Seite, da ist du Bache oder Kalepache, wie man in Iran sagt. Das ist in Mosul auch so eine Art regionales Nationalgericht. Und du hast einen Straßenverkehr, ein Markttreiben, wie immer, und du hast eigentlich das Gefühl, hier hat sich nichts verändert. Ne? Und das ist eben auch Teil der Realität. Also wie schnell dann wieder Bevölkerung es auch schafft, zum Alltag zurückzukehren, sich zu organisieren. Es gibt da Nachbarschaftsinitiativen, ja, die Leute, die zwischen Christen, Sunniten, Kurden, Turkmenen, anderen Bevölkerungsgruppen da vermitteln wollen, die Leute wieder zusammenbringen wollen, auch so eine und trotz allem stolz sind auf diese Maslawi-Identität, die diese ja wirklich Metropole Mosul lange Zeit hatte. Es war ja wirklich mal eine sehr bedeutende Stadt. Dann kommst du zurück in die Altstadt, die zerstörte Altstadt, und da kommen sofort Menschen auf dich zugelaufen und sagen, wir sind nicht Daesh, wir sind nicht Daesh. Daesh hat uns unterdrückt und du hast gar nicht gefragt. Ja? Und merkst aber, dass in was für einem Generalverdacht die Menschen dort stehen, mit was für Repressionen sie rechnen, was für Angst sie haben. Ja, dass sie jetzt plötzlich dafür zur Verantwortung gezogen werden, dass sie in dieser Gegend gelebt haben. Vielleicht haben auch einige von ihnen Daesh unterstützt. Weiß man nicht, aber diese Wahnsinnspanik, dass dann, also vor der Siegerjustiz. Das sind die zwei Gesichter so einer Stadt und für mich sind das auch zwei Realitäten Iraks. Aber was ich an einer positiven Entwicklung sehe, ich denke, das Pendel schwingt gerade zurück. So viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, und zwar egal, ob sie Sunniten sind oder Schiiten oder anderen Gemeinschaften angehören, die sagen, wir haben die Schnauze voll von diesem Thema Konfessionalismus oder wie ich es nenne, Sektarismus. Mhm. Ja? Ob wir Schiiten sind oder nicht, unser Schicksal ist den Mächtigen scheißegal. Und wir haben unser Blut gegeben, wir haben uns in diesen Milizen engagiert, wir haben davon gar nichts. In der Stadt Basra, ja, die große Machtbasis der schiitischen Milizen überhaupt, wie du gerade erwähnt hast, Robert, wenn du da aus der Leitung Wasser trinkst, dann kann das dein Todesurteil sein. Und das ist, da fragt man sich ja dann, also wenn die Logik aufgehen würde, dass eine Regierung, die von der schiitischen Machtbasis profitiert, dann auch die Schiiten privilegiert, dann dürfte das ja nicht der Fall sein. Und diese Entwicklung sehe ich, also ich denke tatsächlich, ist ein Tiefpunkt erreicht, dass viele wirklich da zur Raison kommen und sagen, diese Art von Denke, die führt uns nicht weiter und die macht uns auch nicht zu Privilegierten.
Ja. Ich habe gestern einen ganz interessanten Tweet wieder gelesen. Da hat ein Journalist, ich glaube von der Frankfurter Rundschau, gefragt, ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass die Werte der AfD gesunken sind, seit wir über Klimaproteste und Uploadfilter diskutieren? Vielleicht macht das ja Sinn, mal wieder über Sachthemen, die Leute halt tatsächlich im tagtäglichen Leben betreffen. Insofern ist der Sachzwang, auch gerade dieser globalen Probleme, die auch noch an Wichtigkeit zunehmen werden, gerade in Bezug auf Klimawandel, da gab es in Iran ja auch schon seit Jahren eine Menge Proteste. Ist das etwas, was allein schon auch dazu zwingt, nicht nur, weil man auch die Schnauze voll hat, weil so viel auch an materieller Zerstörung in solchen Orten ja geschehen ist, sondern es ist, dass man gar keine andere Möglichkeit mehr hat, als sich wirklich von der Ideologie zu verabschieden und Sachpolitik zu machen.
Absolut. Und dass Klimawandel und Natur- und Umweltprobleme oder Herausforderungen oder Katastrophen sind das eine. Das andere ist natürlich auch die wirtschaftliche Misslage. Wenn die Situation wirklich einfach existenziell schlimm wird, dann ist keine Zeit mehr für Ideologie und so weiter. Du sprichst das Thema Umwelt und Iran an und da hat man im Prinzip wirklich ein Dilemma, in dem man sagt, es gibt sehr viele sehr, sehr, sehr gut ausgebildete Wissenschaftler, die das Sicherheitsrisiko-Umweltproblematik angesprochen haben, mit dem Ergebnis, dass sich jetzt der Sicherheitsapparat dieses Themas angenommen hat. Eigentlich müsste man sagen, genau das wollte man ja erreichen. Man wollte sagen, das ist ein lebensbedrohendes Thema für das Land und wir werden damit in Zukunft große Probleme haben. Und das gehört im Prinzip auf die Agenda des Hohen Nationalen Sicherheitsrats. Nun ist das passiert, das bedeutet aber automatisch auch, dass der Kreis derer, die darüber diskutieren, plötzlich einer von Sicherheitsleuten wird. Und dass
Und vor allem, wenn du dich dann da einmischst als Aktivist, dann kannst du nämlich auch riskieren, dass du hier irgendwie Themen der nationalen Sicherheit berührst und musst mit Repressionen rechnen. Und das ist natürlich wirklich die ganz große Problematik. Und die Schweinerei ist ja letztendlich auch, dass Teile des Sicherheitsapparates ja für diese Katastrophen verantwortlich sind. Ich meine, ich habe ja Verständnis dafür, wenn Leute sagen, die Islamische Republik, die Ideologie, da kann man sich jetzt auf der einen Ebene auseinandersetzen, das ist ein autoritäres, repressives Regime. Aber es ist eben ein souveräner Staat. Aber wo ich eben kein Verständnis habe, ist, wenn Leute verteidigen, dass die Revolutionsgarden die Fischereirechte an der Golfküste einfach mal so für ein lukratives Sümmchen den Chinesen geben und dass dann iranische Fischer von chinesischen Fangflotten dort drangsaliert oder sogar beschossen werden, wo ist denn da die nationale Souveränität Irans? Wenn du dir anschaust, die Demonstrationen, die es gab in Ahwaz, in der Provinz Khuzestan, wo die Menschen aufgrund einer wirklich furchtbaren Kombination aus Sandstürmen, Umweltverschmutzung und dann dieser Hitzewelle wirklich regelrecht krepiert sind, was da für eine Wut losgebrochen ist, ja klar ist das eine Sache von nationaler Sicherheit, aber es ist eben auch eine Schuld zum großen Teil der Sicherheitsbehörden, derjenigen, die das für das Sicherheitsdossier verantwortlich sind, dass es überhaupt so weit gekommen ist.
Du hast im Prinzip jetzt auch es gibt bald ein wirklich gutes Papier, was über SIPRI aus Schweden veröffentlicht werden soll, was jetzt im Moment im Peer-Review-Prozess ist, und ich durfte das auch mal mir ansehen, und da geht es genau um diese Frage. Geht es wirklich um diese Frage, sind diejenigen, die Probleme der Umweltthematik in der gesamten Region über Iran hinaus lösen sollen, sind die nicht eigentlich Verursacher dessen? Und das ist dann in vielerlei Hinsicht richtig. Und sich dem im Grunde genommen zu stellen oder dem beizukommen, ist dann wieder eine Frage von Rechtsstaatlichkeit. Und wir hatten das Thema Rechtsstaatlichkeit mit Blick auf Israel. Wir haben das Thema Rechtsstaatlichkeit bei vielen anderen funktionierenden Demokratien, wo im Grunde genommen dann Justiz oder andere Behörden in der Lage sind, eine Regierung, die Misswirtschaft betreibt oder eine Regierung, die korrupt ist, dann auch entsprechend zur Rechenschaft zu ziehen. Und das ist sicherlich die in einem Land wie Iran unheimlich schwierig durchzuführen. Es gibt jetzt einen neuen Justizchef. Das ist jemand, der in Rechtsangelegenheiten, Kulturfragen etc. sicherlich kein progressiver Kopf ist, also Ebrahim Raisi. Was er aber immerhin ist, dass er wirklich jemand ist, der aus der Justiz kommt und die Bürokratie und administrativen Fragen eines Justizapparates besser kennt als sein Vorgänger. Das heißt, die Frage wird sein, er wird in Sicherheit nicht mehr Gerechtigkeit produzieren, aber er wird vielleicht etwas an Willkür reduzieren können, die es in der iranischen Justiz gibt. Und man muss in solchen Fragen dann auch immer gucken, wenn man als Europa, als Deutschland, als deutsche Regierung sich mit Ländern der Region befasst und Justizmissstände anspricht oder Justiziäre oder rechtliche Schieflagen ansieht, muss man sich immer genau ansehen oder muss man sich immer die Frage stellen, wer kann dort etwas in kleinen Schritten zum Besseren bewegen? Und ein Schritt hin zu mehr Rechtsstaatlichkeit kann meines Erachtens schon zu Wundern führen in vielen dieser Länder.
Es ist wirklich erstaunlich. Auf der einen Seite, wenn du mit Juristen sprichst, und zwar egal, ob aus Iran oder Ägypten, hast du auf der einen Seite das Gefühl, da hast du ein extrem hohes theoretisches Verständnis, ein hohes intellektuelles Niveau. Und wenn du dir gleichzeitig anguckst, wir reden über Rechtsstaatlichkeit, aber die Justiz in vielen Staaten des Nahen Ostens ist wirklich, habe ich den Eindruck, manchmal das eigentliche Problem. Wenn du dir anschaust, was für Urteile in der Türkei gefällt werden, gegen Journalisten, Bürgerrechtler, in Ägypten, in Irak und in Iran und in vielen anderen Ländern der Region. Also da muss ich wirklich sagen, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, weil einige meiner besten Freunde sind Juristen, aber von Luther ist ja der Satz überliefert, der Weg zur Hölle sei mit den Köpfen von Mönchen gepflastert. Ich habe wirklich den Eindruck, wenn es eine Hölle gibt, dann ist sie mit den Köpfen von Richtern gepflastert, weil so viele, also ein Scheiß, den die Justiz in den Ländern da zum Teil fabriziert. Manchmal habe ich das Gefühl, das kann gar nicht alles politisch gewollt sein, sondern das sind wirklich, das sind die Justizsysteme, die sich da verselbstständigt haben. Und da gehört Iran leider auf jeden Fall dazu.
Ich glaube tatsächlich, du hast gerade den Begriff sich verselbstständigt haben benutzt, und ich glaube, das ist wieder genau dieses Rechtsstaatlichkeitsproblem. Dass es eine Gesetzgebung gibt, die in einer Hauptstadt beschlossen wird. Und wie gesagt, das würde ich tatsächlich über Iran hinaussehen, aber Iran gehört da eben dazu. Es gibt eine Gesetzmäßigkeit, es gibt zum Beispiel in Iran ganz klar die Anordnung, dass in den Regionen, in denen die Minoritäten leben und in denen die, dass die Schulen die in Sprachen dieser Minoritäten ihre Curricula aufstellen können. Und das ist in der Zentralregierung und in zentralen Dokumenten ganz klares, unveräußerliches Recht sozusagen. Und das passiert dann aber häufig in den einzelnen Provinzen nicht. Und das war in der Vergangenheit schlimmer, als es jetzt ist. Aber diese Problematik der zentralen Rechtsprechung, die dann aber über die Hauptstadt hinaus geltend gemacht wird, das führe ich wiederum zurück dann auf strukturelle Schwäche eines politischen Systems.
Kannst du aber auch auf Scharia zurückführen. Hier diskutieren ja drei Nicht-Touristen. Insofern wollen wir jetzt kein gefährliches Halbwissen in die Welt setzen. Aber mein Verständnis ist schon, dass ein Richter, der sich auf islamisches Recht beruft, auf die Scharia, im Zweifelsfall auch sagen kann, was die Justiz sagt oder was das oberste Gericht sagt oder was der Justizminister oder das, Justiz ist ja ein Korpus im Iran, was ein bisschen weitergeht, sagt, das interessiert mich überhaupt nicht, weil ich bin dem Islam, den Quellen und meinem eigenen Gewissen gegenüber Gott verantwortlich. Und deswegen wurden ja zum Teil Urteile gefällt, ja, also das Thema Steinigung zum Beispiel, ja, das kam sehr, sehr selten mal vor, aber da haben halt wie irgendwelche Provinz- oder Dorfrichter solche Urteile gefällt, zum Teil zum großen Missvergnügen der Oberen in der Justiz, aber es wurde halt gemacht, weil der Richter gesagt hat, mich interessiert das überhaupt nicht,
was die anderen sagen. Genau, da hast du diese Diskrepanz zwischen Verfassungsnorm und Verfassungsrealität.
Das ist aber nicht unbedingt eine Frage von Rechtsstaatlichkeit, sondern da sind wir dann an dem Problem Scharia, aber das ist natürlich ein Reizthema, das werden wir uns vielleicht mal für unseren nächsten Podcast aufheben, wenn wir mit Leuten diskutieren, die sich da noch ein bisschen besser auskennen als wir.
Ich wollte gerade noch eine Frage stellen. Mir fällt es so schwer aufzuhören, obwohl wir jetzt schon wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde hier sitzen.
Ja, Latein.
Gefühlt. Rechtsstaatlichkeit hast du gerade angesprochen, aber auch dieser Komplex der Revolutionsgarde, ne? So dieses Mischwesen aus Wirtschaftsunternehmen, was im Prinzip irgendwie schon an globale Wirtschaftsströme angeschlossen ist. Und Armee und politischer Institutionen, der aber de facto andere Rechtsnormen gelten. Ganz ähnliche Probleme hat man in der Region, zum Beispiel in Saudi-Arabien, wo es eine sehr große Mittelschicht gibt, die schon Probleme hat, wenn Leute aus dem Haus Al-Saud vor Gericht bei Rechtsstreitigkeiten halt besser wegkommen. Das ist ja natürlich auch ein Problem der rechtlichen Standards. Ich habe das Gefühl, auch bei all den Beiträgen, die bei uns bei Zenit zu Iran in den letzten Wochen, Monaten liefen, von wirklich guten Experten, Michel Duclos vom französischen Institut Montaigne, Walter Pusch, kommen zu sehr ähnlichen Schlüssen. Nämlich, dass das Bewusstsein immer, immer stärker wird, das ist der faule Apfel. Das sind die, die ja alles untergraben. Das sind die, die uns unseren Atomdeal vermiest haben, weil sie halt davon profitiert haben, dass es so eine Schattenökonomie gibt. Und im Prinzip sind die diejenigen, die wir irgendwie, da müssen wir was tun oder loswerden. Was ist da dein Eindruck? Ist das etwas, was sich immer mehr aus deiner Sicht so fokussiert und was folgt daraus?
Also die Revolutionsgarden wird man nicht loswerden. Das ist völlig undenkbar. Dafür sind die, ist die, sagen wir mal, Relevanz als Streitkraft absolut unbestritten, die Bedeutung als ökonomische Kraft. Und das hat verschiedene Gründe. Also zum einen muss man sagen, also dass wenn man zurückgeht an die frühe Literatur von zivil-militärischen Beziehungen, angefangen von Huntington, der ja vor allen Dingen in den 60ern gute Sachen geschrieben hat, später etwas weniger gute, Samuel Huntington oder Janowitz, diese Leute haben sich viel mit dem Verhältnis von einem Staat, einer Regierung und ihren Streitkräften befasst. Und aus dieser Literatur entnimmt man eben, dass Militärstrukturen sehr gut organisiert sind. Leuchtet irgendwie auch direkt ein, also da herrscht Recht und Ordnung innerhalb dieser Apparate, was deren Funktionalität eben auch ausmacht. Und das Phänomen, und ich komme gleich auf Iran, aber dieses Phänomen haben wir in unserer Region, dass Militärinstitutionen, Generäle waren Staatsführer, sind bis heute Staatsführer. Das Militär war immer sehr gut entwickelt, während repräsentative Institutionen oder Bürgerbehörden eben völlig schwach organisiert, strukturiert gewesen sind. Und das hat natürlich Militärinstitutionen und Einrichtungen immer sehr befähigt, wertfrei gesprochen, befähigt, ihre eigenen Interessen weit über militärische Aufgaben hinaus zu erfüllen. Bei den Revolutionsgarden, und ich will jetzt gar nicht historisch deren Entwicklung diskutieren, das würde zu weit führen, aber was wir heute beispielsweise erleben, ist, dass im Zuge des Atomabkommens die hohe Führung der Revolutionsgarden gar nicht so sehr gegen die Öffnung des iranischen Marktes war, aber im Grunde genommen ihre eigene Wirtschaftsmacht als mächtige Interessensgruppe hat geltend machen wollen, im Sinne von, wir haben aber bitte Anteil daran, an dem, was jetzt sozusagen an Wirtschaftswachstum hier erfolgen soll. Daraus entstand ein wahnsinniger Aushandlungsprozess. Auch den kann man runterbrechen, auf einzelne Elemente machen wir hier nicht, aber
Vielleicht noch kurz ein Verständnis dazu sagen, natürlich, dass sich viele Sanktionen ja unabhängig von dem Atomabkommen ja weiterhin gegen Firmen richteten, und an denen die Revolutionsgarden beteiligt sind.
Genau.
Und die haben sich ja auch fit gemacht. Ja? Also vor dem Atomabkommen, da gab es ja eine Situation, die iranische Wirtschaft, der Privatsektor ging immer weiter runter, unter anderem, nicht nur, aber unter anderem wegen der Sanktionen. Aber was haben denn Leute gemacht, die überhaupt nicht ideologisiert waren, überhaupt nicht pro Regime waren, die irgendwie Karriere machen wollten? Ja, gute Ingenieure, gute Planer, gute Juristen, sie sind natürlich zu Unternehmen gegangen, die den Revolutionsgarden gehörten, weil die es eben geschafft haben, an vielen öffentlichen Ausschreibungen eben den Zuschlag zu bekommen. Nicht nur deswegen, weil es korrupte Strukturen gibt und weil sie bessere Connections hatten, sondern zum Teil auch deswegen, weil sie einfach die besseren Angebote gemacht haben, die professionelleren Strukturen hatten. Und wenn du dir anschaust, was iranische Bauunternehmen und Konzerne, die mit den Revolutionsgarden zusammenhängen, zum Teil im Irak gemacht haben, also in welchem Tempo und welcher Effizienz die da arbeiten, da kann man sich schon vorstellen, okay, die sind eben auch wettbewerbsfähiger.
Ja, und wettbewerbsfähig halt eben auch, weil in Zeiten von neuen Sanktionen im Prinzip ja auch Außenhandel über alternative, illegale, schwarze und dritte Wege laufen
muss. Währungsgeschäfte, klar, wenn du Zugriff auf bestimmte Wechselkurse hast, wenn du Zugriff auf den Zoll hast.
Wenn du die Grenzen kontrollierst, eben. Und die Häfen und Flughäfen. Das heißt, Außenhandel kann fast nur noch über diese Strukturen laufen. Das heißt, ein ohnehin aus wirtschaftlicher Sicht eine Schieflage, die es in der iranischen Wirtschaft gibt, wird natürlich durch diese Sanktionen wesentlich stärker befeuert. Und das gibt denen die Möglichkeit, ihre Rolle in der iranischen Wirtschaft auszubauen. Jetzt, wir sehen das wieder in der Flut und da muss ich, also in der Flutkatastrophe, die es jetzt in Iran gegeben hat, da muss man eben auch sagen, der Präsident Hassan Rouhani hat sich eben nicht ein einziges Mal blicken lassen in der Flutregion.
Warum eigentlich nicht?
Ja, gibt es verschiedene Gründe. Ich glaube wirklich, dass er das einfach nicht für wichtig genug hält. Also vor seiner Wahl gab es ja mal dieses Minenunglück in einer Mine ich kann es gar nicht mehr sagen, wo das war, aber da gab es ein riesiges Minenunglück, wo Leute auch verstorben sind. Da ist er hin, medienwirksam.
Beim Erdbeben in Kermanscha?
Er hat sich...
War er auch,
aber auch verspätet. Ja. Und auch selbst in Ahvaz, also du hast die Sandstürme angesprochen, er hat dann immer jemanden geschickt. Und man kann jetzt darüber diskutieren, ob der jedes Mal überall hin muss. Aber in einer derartigen Situation wie jetzt, nicht einmal hinzugehen, und da lassen sich natürlich dann die üblichen Verdächtigen aus dem Kreise der Revolutionsgarden blicken, und deren Anhänger und Fürsprecher, und das hast du kurz angedeutet, Daniel, sind so gut darin, das medial aufzuarbeiten und zu zeigen, seht her, Early Responders sind nicht irgendwelche Rank and File unserer Garden, sondern der Oberkommandeur sitzt in einem Boot. Es gibt dieses Video, was kursiert. Er ist in einem Boot, er sagt, fahrt mich mal dorthin an diese Stelle. Ich bleib dann da erstmal sitzen.
Dann steigt er aus und ist dann mit den Knien im Wasser.
Ist mit den Knie tief im Wasser. Ja. Ich bleib jetzt hier, holt ihr mal die Jungs, die dann irgendwie diese Straßenecke sprengen sollen, damit das Wasser abfließen kann. Und ich meine, dieses Video kursiert dann. Und da muss man eben sagen, sind die in Anführungsstrichen zivilen Kräfte der iranischen Politik, hinken da einfach auch hinterher, ihre eigenen Leute entsprechend zum
Zeigt aber auf der anderen Seite auch, was für ein Legitimationsproblem die Revolutionsgarden haben. Also wir denken ja, das ist so die ideologisierte Kraft, die 100% hinter dem Regime steht, 100% hinter dem Mullah-System, wie es dann im Westen oft genannt wird. Aber das stimmt ja so auch nicht ganz. Die haben ja ihre eigene Legitimation gehabt. Und die bestand nicht darin, sind ja keine Kleriker oder darin, dass sie irgendwie das ganze System von Khomeini so toll fanden, sondern dass sie gesagt haben, wir sind die Träger der Revolution und wir achten auch darauf, dass es keine Konterrevolution gibt. Ne?
So ein bisschen eine Version von Verfassungsschutz.
Ja, also, genau. Ne? Also sie sind aufgebaut worden als militärische Kraft, die verhindern sollte, dass nicht loyale Kräfte etwa aus der Armee putschen. Und das hat sich verselbstständigt. Nur jetzt ist nämlich die Situation so, es gab ja Diskussionen darüber, ob die möglicherweise sogar, wenn Khamenei sie entmachten würde oder wenn nach Khamenei ein anderer Führer an die Macht kommt, der ihnen gegenüber kritisch eingestellt ist und sie entmachten möchte, dass sie dann putschen würden. Und da gab es seriöse Stimmen, die gesagt haben, das wäre gar nicht so auszuschließen, dass sie sagen, Moment mal, wir sind die Träger der Revolution. Ob jetzt hier Velat Efahri, also die Herrschaft des Rechtsgelehrten oder nicht, aber wir sind die Träger der Revolution. Nur haben sie mittlerweile das Problem, ursprünglich kamen sie aus den Milieus der Armen und Entrechteten, die sich dann aufgeschwungen haben, um die Bourgeoisie zu entmachten. Mittlerweile sind die Kinder der Revolutionsgardisten, aber diejenigen, die in Teheran mit dem Porsche Cayenne rumfahren. Und das wird natürlich aus der Mittelschicht auch nicht gerade begeistert aufgenommen. Und diese Leute, diese Familien, ich meine, das ganze System basiert ja letztendlich auf Familiennetzwerken, sind halt auch nicht mehr besonders glaubwürdig als Vertreter der Armen und Entrechteten in einem Staat, der eben mit solchen wirtschaftlichen Problemen und Korruption zu kämpfen hat.
Und ich glaube tatsächlich, dass wir uns wirklich einen Gefallen tun, wenn wir also diese Frage, ob es die Revolutionsgarden irgendwann noch geben wird oder nicht, die brauchen wir uns nicht stellen. Das, was wir uns eher stellen können, ist, wie wird das Verhältnis, also wieder zivil-militärische Beziehungen, wie wird das Verhältnis einer Militäreinheit, die sich in Wirtschaft und Politik und im Prinzip natürlich auch in Kulturwesen Einzug verschafft hat, wie verhält sie sich gegenüber nicht-militärischen Institutionen? Und da muss ich auch dazu sagen, dass im Grunde genommen dieses Dunkelgrün der Uniformen immer mehr an Farbe verliert, je länger so jemand als Chef einer Airline ist oder jetzt die Entwickler von dem iranischen Uber, also Snap ist sozusagen und Tapsi sind so zwei Apps, mit denen man halt in Iran seine Uber- oder Lyft-Fahrten organisiert.
Wer hat eigentlich dieses Schirmmützen-Design, frage ich manchmal. Letztens war wieder so ein Revolutionsgardist im Fernsehen und hat eine neue Rakete vorgestellt und der hatte eine Mütze auf mit einem so gigantischen Schirm vorne dran, der war fast so lang wie die Rakete. Wer sind eigentlich da diese Uniformdesigner?
Ich kann dir jetzt nicht sagen, wer der iranische Armani ist, der die Uniform der Garden designt. Ich finde es auch zum Beispiel sehr bemerkenswert, dass die, glaube ich, wahrscheinlich die einzige Militär Macht der Welt sind, wo die Leute das Hemd nicht in der Hose tragen, sondern das Hemd ist über der Hose beim Revolutionsgardisten. Das ist wirklich sehr, sehr augenscheinlich, finde ich, wenn man sozusagen auch am Flughafen, wenn man die sieht, das Hemd ist nicht in der Hose.
Gewagte nee, aber, These, das werden wir immer überprüfen, wenn wir ein paar Militaria-Experten fragen.
Ja, wirklich mal machen. Das finde ich sehr so kulturwissenschaftlich sehr interessant zu beobachten, ob die Revolutionsgarden die einzige Streitkraft sind, wo das Hemd nicht in der Hose ist. Aber was ich quasi nochmal zu diesem Thema, das Dunkelgrün wird immer heller und verblasst. Ich würde das im Prinzip, weil wir mit dieser Realität Revolutionsgarden for the time being, im Englischen sagt man das so schön, also für die kommende Zeit, im Prinzip werden wir uns damit nicht anfreunden müssen, aber damit leben müssen. Und um das dann quasi wieder in eine kontrovers positive Richtung zu lenken, würde ich quasi dahingehend sagen, je mehr Wirtschaftsinteressen hinter diesen Leuten sind, desto mehr lassen sich diese Menschen und deren Kalkül halt auch in Kosten-Nutzen argumentieren. Das heißt, deswegen ist auch die Unterstützung der Revolutionsgarden für das Atomabkommen überhaupt nichts Absurdes oder Widersprüchliches gewesen. Was deren Köpfen nicht gefallen hat, war die Idee, mit den Amerikanern jetzt auf einen Normalisierungsprozess zu marschieren. Da war natürlich die Ideologie im Weg, um das zuzulassen. Dass aber der Wirtschaftsstandort Iran aufgewertet werden sollte und dass die dann auch was davon haben würden, wenn, du hast das vorhin angesprochen, Daniel, allerdings die noch geltenden Sanktionen dem nicht im Wege stehen würden und wie man dann privatisiert, damit es quasi nicht mehr nach Revolutionsgarden aussieht. Das sind Trends und Entwicklungen, von denen ich eindeutig sage, die können einem nicht gefallen, dass die Militärapparat so bedeutend ist in der Wirtschaft. Aber es heißt nicht unbedingt, dass es schwieriger ist und wird mit diesem Land oder mit genau diesem Apparat umzugehen.
Letzter Punkt von mir, ich glaube, da müssen wir zum Schluss kommen. Es ist natürlich so, alle schauen auf die Revolutionsgarden, die sind die Bad Guys in allen internationalen Diskursen. Es gibt jetzt, was wir anfangs gesagt haben, man steht immer als Apologet da, wenn man sich versucht, differenziert mit Iran auseinanderzusetzen. Jetzt gibt es die, die sagen, naja, Iran an sich ist ja kein böses Regime, aber die Revolutionsgarden sind die Bösen. Und jetzt komme ich jetzt um die Ecke und sage, Moment mal, die Revolutionsgarden sind jetzt auch nicht alle nur die Bad Guys. Es gibt auch andere Bad Guys und es gibt bestimmt auch Revolutionsgardisten, mit denen man reden kann. Das ist halt auch kein so geschlossener Block. Der Walter Posch, großer Iran-Experte, von uns sehr geschätzt, von der Landesverteidigungsakademie in Wien, hat bei uns ja neulich einen Artikel geschrieben, wo er eben sagt, auf den hast du auch Bezug genommen, Robert, es sind nicht nur die Revolutionsgarden, sondern es sind die sogenannten Hezbollahis. Also es ist eine politische Kraft in Iran, die einfach, weiß nicht, wie es er gesagt hat, 10% der Bevölkerung umfasst, die einfach privilegiert ist. Und das ist letztendlich auch das Geheimnis dieser Macht, dass sie es schafft, die Interessen so auf verschiedene ganz gut zu verteilen und so immer so eine kritische Masse zusammenhält von Leuten, die im Zweifelsfall sagen würden, wenn hier irgendwas schief geht, wenn hier geputscht wird, wenn jemand versucht, das Regime abzuschaffen, dann gehen wir raus und knöpfen uns die Leute vor, die das machen. Und mit 10%, das kennst du aus jedem Westernfilm, kannst du eigentlich wunderbar ein Dorf im Griff behalten, wenn du 10% hast von Gangstern, die irgendwie bereit sind, hier was einzusetzen und was zu riskieren. Und das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass die Hezbollahis alle Gangster sind, um Gottes Willen, da hört der Vergleich auch auf, aber es ist einfach so, es gibt einen bestimmten Teil der Bevölkerung, die ganz gut damit leben und ganz gut profitieren und die weiterhin eben an die Ideologie glauben. Und im Umgang mit Iran tut man eben auch nicht besonders viel dafür derzeit, sie eines Besseren zu überzeugen.
Jetzt haben wir letztendlich doch eine Menge über Probleme und geostrategische Verwerfungen diskutiert. Ganz zum Schluss als Rausschmeißer nochmal an euch beide die Frage mit Bitte um sehr kurze Antwort. Was macht euch denn am meisten Hoffnung? Was ist denn für euch der Fakt, der so am meisten so ein bisschen unter den Tisch fällt, wo ihr sagt, das sollte man in so einem 2-Minuten-Interview vielleicht auch mal irgendwie anbringen, um Leute nochmal auf diese Denkweise, auf diese Theorie, es ist eben nicht alles so schlecht, sondern es gibt eine Menge, was einem eigentlich Hoffnung machen kann. Was wäre so diese eine Sache, die ihr so transportieren würdet, wollt, bei euren nächsten Auftritten?
Also Daniel hat ja vorhin angesprochen, dieses Bild von Mosul, was du gesehen hast, die Fähigkeit der Leute in schwersten, oder der Menschen dort in schwersten Situationen noch in irgendeiner Form das Leben muss weitergehen, Slogan für sich zu erklären und aus ihrer Situation das Beste zu machen. Also zum einen das Durchhaltevermögen, wenn man das jetzt mal so formulieren will. Ich glaube, worauf man wirklich achten muss, sind lokale und kommunale Realitäten. Also wir schauen natürlich von außen immer auf, zum einen auf Hauptstädte und auf das große nationalpolitische Geschehen. Auf lokaler Ebene gibt es häufig sehr, sehr viel positivere Trends, sehr viel echte Governance, und das ist nicht nur auf Iran zu selbst, in einem Land wie Jemen gibt es das, und da gibt es, da gab es auch einen tollen Artikel von Christoph Erhardt von der FAZ dazu, das ist ein bisschen her. Da muss man wirklich einfach den Blick auf die lokale Ebene mal schärfen. Und grundsätzlich sehe ich, um jetzt quasi mit Iran dann nochmal zu schließen von meiner Seite, die Dynamiken, die es auf gesellschaftlicher Ebene gibt, nicht um sich gegen die politische Führung zu stellen, sondern um sich ihrer gewissermaßen zu emanzipieren, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, wenn es Probleme gibt, sie selber lösen. Das nimmt man zunehmend wahr in Alltagsfragen. Und das ist, glaube ich, generell ein Trend, wenn die Menschen weniger abhängig sind von ihren Führern in der Region, dann ist das, glaube ich, ein Emanzipierungsprozess, der auch für mehr Prosperität sorgen kann, unabhängig von politischen Realitäten in den Ländern.
Ich will mal eine etwas weniger analytische Antwort geben, wobei ich natürlich die Analyse von Adnan auch teile. Ich bin ein Anhänger des rheinischen Orientalismus und der ist inshallah / et hätten immer gut gegangen. Aber ganz ehrlich, habe ich mittlerweile natürlich auch so eine Deformation professionell, wie man auf Französisch sagt, so ein Berufstick. Ich habe naturgemäß, weil ich mich da eben viel aufhalte, in keiner Region so oft meine persönliche Sicherheit, mein Leben, meine berufliche Zukunft, mein Geld an Menschen anvertraut, die ich eigentlich kaum kannte, und bin noch nie enttäuscht worden. Und das ist eine sehr, sehr persönliche, nicht skalierbare Erfahrung, aber daran denke ich immer, wenn ich über die Region schreibe und mich damit beschäftige. Und
das ist wichtig, das muss ich kurz beantworten. Das ist sehr wichtig, dass du das erwähnst, weil das nämlich nochmal der Menschlichkeit der Menschen, die dort leben, nochmal unterstreicht. Also das ist sicherlich auch ein Problem, darüber konnten wir jetzt nicht reden. Also die Problematisierung und die Mystifizierung all dessen, was dort passiert, führt auch dazu, dass man gar nicht so die Menschlichkeit hinter den Menschen dort sieht. Und diesen Aspekt, den du gerade genannt hast, ist, denke ich, deshalb so wichtig, weil er genau das unterstreicht.
Schönes Schlusswort und in dem Sinne auch nochmal frohes neues Jahr.
Vielen Dank.
Und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank, Adnan, dass du hier warst.
Sehr gern.
Vielen Dank, Daniel. Ist ja
aber war schon so eine Art Freitagspredigt gerade. Ne?
Von mir jetzt? Ja. Super.
Danke, Robert.
Amen.